Danke. Ich habe noch zwei Dankeschöns. Eines an die Estera. Die hat heute um 13 Uhr erfahren, dass sie bitte Lobpreis leiten sollte, weil der Felix krank ist. Und eines an die Elke, die heute den Beamer macht, weil der Beamermann ausgefallen ist. Ich bin froh und sehr, sehr dankbar, dass das bei uns die Dinge so funktionieren. Und das zeigt mir, dass da ein Stück Familie lebt und nicht nur leere Worte sind. Und das finde ich unglaublich schön. Entschuldigung, bin da verschnupft. Das Thema der Predigt heute ist Gottes kraftvolle Gegenwart. Und wenn es um Gottes kraftvolle Gegenwart geht, dann geht es eigentlich um ein Ur-Vineyard-Thema, wenn nicht das Vineyard-Thema. Wenn etwas war, wofür die Vineyard-Bewegung revolutionär war in den 80er Jahren, dann war das einerseits die Musik, dass Anbetungsmusik, Musik, die Gott ehrt und anbetet und lobt, wie zeitgenössische Musik klingt, das hat es vorher in der Form noch nicht gegeben. Und das zweite war wirklich Gottes kraftvolle Gegenwart, die nach langer Zeit wieder in der Vineyard-Bewegung und durch die Vineyard-Bewegung unglaublich stark spürbar war. Und die Frage ist, wozu das Ganze? Was soll das Ganze? Wenn wir so die Kraftwirkungen vom Herrn, vom Heiligen Geist sehen oder hören davon oder was wissen davon, was soll das Ganze? Worum geht's da? Und ich habe nach vielen Jahren wieder mal vor das Buch von John Wimber, das nennt sich Power Evangelism, also auf Deutsch vollmächtige Evangelisation, reingelesen. Und er hat eigentlich einen ganz nüchternen Zugang dazu. Und das schätze ich so an der Vineyard-Bewegung. Er sagt ganz einfach, wenn Menschen Gottes kraftvolle Gegenwart erleben, dann macht es ihnen das viel, viel leichter, ihr Herz für Gott zu öffnen. Im Endeffekt, wenn Menschen Gottes kraftvolle Gegenwart erleben, ist das ein Türöffner und kann was in einem Menschen bewegen, was eine intellektuelle, rationale Predigt niemals bewegen kann. Weil dann Gott durch seine Gegenwart, durch Heilung, durch übernatürliches Wirken, dadurch, dass Menschen ganz intensiv Gottes Gegenwart, seine Liebe, seine Zuwendung spüren in ihrem Innersten, das öffnet eine Tür. Und da werden Menschen ganz tief drinnen berührt und da werden sie dort berührt, wo Worte einfach nicht hinkommen. Und darum geht's und darum wirkt Gott auch so. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott sich entschieden hat, auf genau diese Weise zu wirken. Und das Spannende ist, man hat ja immer wieder schon damals, wie die Azusa Street Erweckung gewesen ist, wie die Pfingstbewegung entstanden ist und später in den 60er Jahren die charismatische Erneuerung. Das Spannende ist, diese Dinge sind überhaupt nicht neu. Die hat es schon Jahrhunderte vorher gegeben. Ganz die gleichen Dinge. Das gibt's quer durch die, eigentlich seit den Zeiten Jesu hat es diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes durch alle Jahrhunderte immer wieder gegeben. Ich habe einmal ein Buch gekauft, das nennt sich auf Deutsch 2000 Jahre charismatische Christenheit und wo die Autoren einfach so eine Liste machen, wirklich von Frühchristen, 4., 5. Jahrhundert, Mittelalter, 16., 17. Jahrhundert, das ist alles nichts Neues. Gott hat immer wieder so gewirkt. Und John Wimbers Traum, als er sich wieder zum Glauben gekommen hat, wenn ihr mehr wissen wollt darüber, wie der John Wimber zum Glauben gekommen ist, fragt's mich nachher. Ich kann euch damit, das ist jetzt zu lang, das hier zu erzählen. Er sagt von sich selber, er war Heide in dritter Generation, sprich er hat null von Gott gewusst, nichts. Und dann ist ihm Gott begegnet, er hat sich für Gott entschieden und dann hat er die Bibel zu lesen angefangen und dann hat er die Apostelgeschichte gelesen und hat gesehen, wow! Und sein Traum von Kirche war der von einer, dass Kirche war für ihn, von dem, was er in der Bibel gelesen hat, der Ort, wo sich die Menschen treffen, Gott feiern, begeistert davon erzählen, was Gott während der Woche für sie getan hat, wo die Menschen, die zum Glauben kommen, hingekommen dann am Sonntag und wo die Menschen dann im Gottesdienst Gott anbeten und in der Predigt und übers Wort dann einfach wieder das nötige Rüstzeug kriegen, um in der Woche drauf wieder rauszugehen, für Menschen zu beten, Menschen von Jesus zu erzählen, Menschen zu Jesus zu führen und dass das einfach immer so weitergeht. Und dass das Kirche ist, das war sein Verständnis von Kirche. Und dann ist er in eine Kirche gekommen. Und dann hat er mal geschaut und sich gedacht, hey, was ist da los? Und dann habe ich gedacht, nein, also für das, ich habe die Drogen aufgegeben, ich habe die Musik aufgegeben, ich habe die Karriere, wo ich viel Geld verdienen hätte, aufgegeben, also dafür habe ich das nicht gemacht. Wenn ich das schon aufgegeben habe, dann will ich das dafür aufgegeben haben, dass ich das erlebe, was in Gottes Wort, was in der Bibel drinnen steht. Und Gott hat den John Wimber dann auch verwendet, um genau das, so eine Bewegung ins Leben zu rufen, wo diese Dinge passieren. Und wenn wir einen ehrlichen Blick auf uns selber werfen, dann sehen wir, dass wir nicht dort stehen. Es ist einfach so. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, weil ich weiß ja die vielen guten Dinge, die bei uns da sind. Die sehe ich ja. Ja. Aber es ist halt, es gehört auch zum Package dazu, dass wir auch sagen, okay, was das betrifft, sind wir nicht dort, wo wir sein könnten oder wo wir gern wären. Und das macht nichts, das ist kein Problem. Weil Gott kann uns da rausholen und er wird das auch, das weiß ich, da bin ich überzeugt davon. Aber dann, um da rauszukommen, ist einfach vorher der ehrliche Blick in den Spiegel notwendig, sonst wird es nichts. Ne? Und Gott zeigt uns diese Dinge nicht, um uns zu beschämen oder um uns runterzudrücken, sondern um einfach zu sagen, hey, schau, ihr steht jetzt da. Kommt doch zu mir, lasst euch von mir helfen, lasst euch von mir verändern, damit ihr wieder dorthin kommt, wo ich euch gerne haben möchte. Und ich glaube, darum geht's. Für uns hier und jetzt. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und geschaut, was ist der Grund, was könnten die Ursachen sein dafür, dass wir diese Dinge einfach nicht so erleben, wie es in der Wiener Bewegung in anderen Ländern ganz normal ist. Ich weiß, in England, da gibt's Gemeinden, da ist Erweckung, da bekehren sich dauernd Leute. Die Leute gehen in den Supermarkt, beten mit der Kassierin, die bekehrt sich. Also das sind doch keine außergewöhnlichen Dinge, sondern es passiert regelmäßig, ja. Und der erste Punkt, der mir eingefallen ist in dem Zusammenhang, war ein falsches Selbstbild. Ein falsches Selbstbild in dem Sinn, dass wir uns als viel kleiner, schwächer und bedürftiger wahrnehmen, als wir in Wirklichkeit sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt da, ich habe mal eine Predigt angehört und da hat mich ein Vers gepackt und da sagt nämlich Jesus, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Das ist keine Frage, ob ich mich danach fühle, ob es mir gerade so vorkommt. Dass sie sagt, Jesus sagt, du bist das. Wenn du dich für mich entscheidest, wenn du dich entscheidest, mit mir zu gehen, dann bist du Licht der Welt. Punkt. Jesus sagt nicht, werdet zum Licht der Welt. Jesus sagt nicht, bemüht euch, das Licht der Welt zu sein. Ja? Jesus sagt, wir sind das. Und das ist so, ein guter Vergleich ist die Ehe. Seit Margit und ich uns das Ja-Wort gegeben haben bei der Hochzeit, sind wir verheiratet. Seitdem bin ich Margits Ehemann. Punkt. Es ist so, ja. Ob ich mich wahnsinnig verliebt bin in die Margit oder ob sie mir auf die Nerven geht gerade, oder ob ich mich gut fühle oder schlecht fühle, wurscht. Ich meine, wer verheiratet ist, weiß, wovon ich rede und weiß, dass das kein Zeichen einer Ehekrise ist. Ich bin der Margit ihr Mann, fertig. Wurscht, wie ich mich dabei fühle oder was auch immer. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn wir mit Jesus gehen, dann sagt Jesus, du bist das Licht der Welt. In aller Verlorenheit, in aller Zerbrochenheit, in aller Schwäche, du bist das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt an einem Arbeitsplatz, der dich frustriert. Du bist das Licht der Welt, wenn du frustriert bist, wenn du keinen Mann oder keine Frau hast und glaubst, das ist die Lösung. Stimmt nicht, Jesus ist die Lösung. Ich war 10 Jahre Single, ich darf das sagen. bitte? Nein. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist etwas, was Jesus mir und dir und uns allen zuspricht. Du bist der Licht der Welt. Und wenn es uns nicht gut geht, wenn wir zerbrochen sind, wenn wir uns verloren fühlen, dann sind wir Licht darin, wie wir damit umgehen. Da muss uns nicht super gehen. Licht der Welt bin ich, indem ich tue, in dem wie und nicht im was. Versteht sie, was ich meine? Und dieses Licht, sagt auch Jesus, die einzige Chance, dieses Licht auszulöschen ist, wir können es nicht auslöschen, die einzige Chance, dieses Licht unsichtbar zu machen ist, dass ich einen Kübel drüber stelle. Er bringt das Bild in dieser Bibelstelle, ja? Und wenn ich mich klein und schwach und bedürftig fühle und glaube, ich bringe nichts zusammen, dann ist das ein guter Weg, über mein Licht, das in mir leuchtet, den Kübel drüber zu stellen. Und dann sieht man es nimmer mehr. Aber das heißt nicht, dass das Licht nicht da ist. Und das ist meine erste Ermutigung für euch heute. Du bist das Licht der Welt. Du bist das, nicht weil du dich so fühlst, weil du das dir gerade so vorkommt, sondern weil Jesus das gesagt hat. Der, von dem in der Bibel steht, er ist das Wort und durch dieses Wort ist alles geworden, was ist. Und der sagt zu dir, du bist das Licht der Welt. Eine weitere Sache ist, was es verhindert oder bremst, dass wir Gottes Gegenwart und dass ich Gottes kraftvolle Gegenwart erlebe, ist meine persönliche Nachfolge. Das ist jetzt der nicht so bequeme Teil der Botschaft, der auch mich betrifft. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt von oben herab gescheit rede. Mich betrifft das genauso, ja. In Römer 12,1 sagt Paulus, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Mit anderen Worten, in Anbetracht dessen, was Jesus für uns gedacht hat, ist meine Entscheidung, mein Leben ganz Jesus hinzugeben, ganz Gott hinzugeben, eigentlich die einzig vernünftige und angemessene Reaktion drauf. Und das Interessante ist, da steht Vernunft. Vernunft hat etwas mit Verstand und Willen zu tun. Da sind wir wieder bei der Ehe. Eine gute Ehe hat auch was mit Verstand und Willen zu tun. Dass ich eine Entscheidung treffe, dass ich zu der Entscheidung stehe, auch wenn sie sich vielleicht einmal nicht gut anfühlt. Oder wenn es schwierig ist. Und wir brauchen den Verstand, unsere Emotionen. Ich bin ein Mensch, der hauptsächlich über Emotionen funktioniert. Ja, das ist für mich, ich kann Dinge viel besser danach einschätzen, wie sich etwas anfühlt, als wenn ich es mal rational durchdenke. So bin ich. Ja, andere sind anders. Aber ich weiß gleichzeitig, dass ich nur dann eine sichere Entscheidung treffen kann und dann auf einem sicheren Fundament stehe, wenn mein gefühlsmäßiger Eindruck und mein rationaler Eindruck übereinstimmen. Wir brauchen da beides. Ja, wir können nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und sagen, das fühlt sich nicht gut an, das ist falsch. Oder das ist nicht logisch und deswegen ist es falsch. Beides bringt uns nicht weiter. Ja. Und da braucht's Disziplin. Das ist leider so. Das bleibt mir, das höre ich selber nicht gerne. Aber da hilft nichts, da führt kein Weg dran vorbei. Es ist wie bei einer, wie gesagt, die Ehe wird sich heute durch die Predigt ein bisschen durchziehen als Bild, weil es so gut vergleichbar ist und greifbar ist. Auch für eine gute Ehe braucht es Disziplin. Es ist so, ja. Sonst geht's nicht. Wenn man nur so irgendwie tralala dahin lebt, dann verflacht das, verflaut das, landet man irgendwann im Alltag und lebt nur mehr nebeneinander her. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und diese Sache ist, diese Geschichte ist, das ist der Sinn im Dinge, das ist meine Verantwortung. Das ist nicht die Verantwortung der Gemeinde, nicht die Verantwortung des Pastors, nicht die Verantwortung des Lobpreisteams, da bin ich ganz alleine dafür verantwortlich, dass ich meinen Weg mit Gott gehe nach bestem Wissen und Gewissen. Das kann mir, ich spreche wieder von mir, das kann mir keiner abnehmen. Und dann kann ich nicht sagen, boah, die Gottesdienste sind so zach und deswegen. Nein, stimmt nicht. Die Gottesdienste können nichts dafür, wenn ich nicht in die Bibel reinschaue und wenn ich mich nicht mit Gott rede. Und wenn es noch so zach sind. Ein anderer Vers ist, ich drücke in die falsche Richtung, ich habe da nur eine Stelle rausgestellt, im Jakobusbrief in Kapitel 2 steht, in den Versen 16 bis 26 steht immer wieder dasselbe. Im Endeffekt ist es ein Glaube, der sich nicht darin ausdrückt, dass mein Leben sich ändert, dass ich mich anders verhalte, anderen Dingen Vorrang gebe, Dinge bleiben lassen und so weiter. Das ist ein toter Glaube. Das ist wie eine Ehe, in der man gemeinsam in eine Wohnung zieht und dann schlaft man in verschiedenen Zimmern und redet nicht miteinander. Und lebt halt so irgendwie nebeneinander her. Da schaut auch nichts raus dabei. Ne? Also ein Glaube, wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, dann ist es notwendig, dass sich das irgendwie in meinem Leben irgendwann sichtbar wird. Da hilft die Gemeinde natürlich, indem wir uns gegenseitig ermutigen, indem wir uns gegenseitig tragen, indem wir füreinander da sind, indem wir uns auch gegenseitig korrigieren. Das braucht es auch, gehört auch dazu. Das ist schon notwendig dazu, die Gemeinschaft. Für uns alleine ist das schwierig bis unmöglich, dass wir das schaffen. Aber tun muss ich es wieder selber. Das nimmt mir keiner ab. Ne? Und es geht da auch nicht, wenn man jetzt von Disziplin und Treue und Gehorsam und Ausdauer an diesen Dingen reden, ja, dann geht es da nicht um so einen blinden Gehorsam. So, boah, da ist die Regel und du musst jetzt so tun. Und wenn du nicht tust, dann bist du ein Sünder. Das ist nicht einmal Altes Testament. Das ist nicht Bibel. Der Paulus sagt was ganz anderes. Der Paulus sagt, ich darf alles. Oder in anderen Übersetzungen, mir ist alles erlaubt. Aber nicht alles tut mir gut. Ich darf alles, aber nicht alles baut die Gemeinschaft auf. Jesus ruft uns zu einer Erwachsenen-Nachfolge auf, wo nicht die entscheidende Frage ist, darf ich das als Christ? Ich bin da schon ein bisschen, tut mir schwer, da schon barmherzig zu sein, dafür bin ich ein bisschen allergisch schon auf diese Frage, darf man als Christ, weil das so eine Themenverfehlung ist, weil das so völlig am Ziel vorbeigeht. Es geht nicht darum, was ich darf und nicht darf. Es geht darum, dass ich eine erwachsene, reife Entscheidung treffe. Ist das gut für mich? Ist das nicht gut für mich? Ehrt und verherrlicht das Gott oder tut's das nicht? Hilft und dient das meinen Mitmenschen oder nicht? Und das überprüfe ich und dann entscheide ich mich. So schaut reife Nachfolge aus und nicht darf ich als Christ, muss ich als Christ. Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist auch noch folgender. Ich glaube, den habe ich jetzt dann nicht. Doch, wenn wir diese Dinge prüfen, ja, wie prüfen wir das? Paulus sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet ist. Noch einmal, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Nicht, weil Gott uns was wegnehmen will, sondern weil die Maßstäbe dieser Welt, die Gott nicht kennt, uns in die falsche Richtung führen und dazu führen, dass wir verletzt werden, wir andere verletzt werden, uns Schaden zugefügt wird, wir anderen Schaden zufügen. Darum geht's, das ist der Punkt. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet ist. Und da sind wir wieder bei der Bibel. Wenn ich das Buch nicht lese, werde ich nicht wissen, was Gottes Maßstäbe sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir drin lesen und immer wieder auch für uns selbst die Zeit dafür nehmen. Weil woher soll man sonst wissen? Ja, natürlich spricht der Heilige Geist immer wieder zu uns auch. Aber Gott will auch, so wie vorhin, wie ich schon gesagt habe, dass wir selbstständig denken und handeln. Und dazu brauchen wir eine Grundlage. Und die Grundlage ist Gottes Wort, das er uns gegeben hat. Und das ist unser Maßstab. Und der Gag ist der, wenn wir das tun, und da steht sogar, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das heißt, wenn wir so das zum Maßstab nehmen, wie die Menschen, wie unsere, was unsere Gesellschaft sagt, nach was sich unsere Gesellschaft orientiert, ja, dann werden wir nicht sehen können, was Gott will und was seine Maßstäbe sind. Und das ist jetzt nicht verurteilend oder richtend über die Gesellschaft, die sind halt so. Unter anderem auch deswegen, weil zu wenig Christen da sind und wir ihnen zu wenig erzählen von Jesus. Und deswegen so wenig Menschen Jesus kennen. Aber es ist eine andere Baustelle. Darum geht's halt nicht. Ja. Es ist eine Tatsache, wir leben in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft und jeder von uns, wir alle, ich auch, wir sind davon beeinflusst, das ist so. Ja. Und wir haben einfach die Brille unserer Zeit und unserer Gesellschaft auf. Aber das macht nichts. Gott kann das verändern. Aber es ist wichtig, dass uns das bewusst ist. Es ist wichtig, dass uns das bewusst ist und dass wir sehen, hoppala, ist das jetzt die Gesellschaft, die mir das sagt, oder ist das Gott, der mir sagt? Und dann einmal hinzuschauen und nachzufragen. Und es wäre traurig, wenn die Gesellschaft größeren Einfluss auf uns hat, als wir auf die Gesellschaft, weil dann läuft was verkehrt. Eigentlich soll es umgekehrt sein. Dass wir Einfluss auf die Gesellschaft haben, nicht die Gesellschaft auf uns. Ja. So. Wo wollen wir hin? Wenn wir diese Schritte machen, wenn wir da hineinwachsen, wenn wir diese Dinge lernen, von denen ich gesprochen habe. Ich denke mir, das Ziel ist Gott, Gott zu verherrlichen. Das ist mir in den letzten Wochen und ja, in den letzten Wochen so unglaublich wichtig geworden, weil ich gedacht habe, es geht um Gott. Es geht darum, dass Gott die Ehre kriegt, dass Gott verherrlicht wird. Es fällt mir jetzt kein besseres oder zeitgemäßeres Wort dafür ein, aber es ist einfach so. Das ist Sinn und Ziel unseres Lebens. Dafür sind wir da, um Gott zu verherrlichen, um zu zeigen, es gibt einen Gott. Gott ist der Schöpfer des Universums, der größer und stärker und mächtiger ist als alles auf dieser Welt. Und wenn das unsere Haltung ist, wenn wirklich Gott im Mittelpunkt steht und wenn wir da hineinwachsen, Schritt für Schritt, dass das unsere innerste Überzeugung wird, ja, dann werden wir in seiner Hand zu Werkzeugen, die wirklich mächtige und unglaubliche Dinge tun können. Dann sind wir für ihn die Werkzeuge, über die er sich freut und die er richtig kraftvoll einsetzen kann. Und wisst ihr, ich komme noch einmal zurück, ich habe das in einer vergangenen Predigt schon einmal gesagt, was es mit sich auf sich hat mit diesen, wenn wir Dinge tun oder beten in Jesu Namen. Ich möchte, dass wir wegkommen davon, dass wir glauben, wenn ich dieses Gsatzl an mein Gebet dranhänge, dann gilt's. Es gibt sogar Gemeinden, die sagen, wenn ich nicht an mein Gebet dranhänge im Namen Jesu, dann gilt's nicht. Dann hört's Gott nicht oder so. Ja, aber das sind nicht viele. Es gibt alles. Wurscht. Aber der Punkt ist, es geht nicht um ein Gsatzl, das ich an mein Gebet dranhänge. Es geht um die Haltung. Das, was die Bibel meint im Namen von Jesu, heißt als sein Stellvertreter. Das heißt, aus der Haltung, die Jesus selber hatte, aus dem Gehorsam, den Jesus gelebt hat, und aus dieser Liebe zu den Menschen und zu seinem himmlischen Vater, die Jesus hatte. Und wenn das meine Haltung ist und dass wir die zu 100% nie haben werden, ist egal. Ja, darum geht's nicht. Wenn das die Grundhaltung ist, die uns prägt, dann brauchen wir das Gsatzl nicht einmal dranhängen. Dann können wir uns den Satz sparen. Weil Gott schaut aufs Herz und nicht auf Formen. Ja. Weiß nicht, wo das steht, ne? Heißt, Gott freut sich über Gehorsam und nicht über Opfer. Das ist dieses geistliche Prinzip, das da dahinter steht. Ja. Gott geht's nicht um Regeln, sondern um unsere Haltung. Die ist ihm wichtig. Und es ist halt auch diese, und es ist auch wichtig, dass wir das steht jetzt nicht mehr da, egal, dass wir unsere Haltung auch immer wieder prüfen. Was, wieso, weil es gibt, steht in Jakobus auch, wenn ihr Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben, ja. Und das ist jetzt nicht so, ihr seid so böse und da. Versteht's mich nicht falsch. Dann prüfen wir uns einfach, dann schauen wir, okay, ist das jetzt wirklich im Sinne Gottes? Oder ist das jetzt, weil ich das halt so will? Und wir können es ja Gott hinlegen. Und Gott ist ja nicht kein so ein ferner Regelgott, wo wir Vorschriften einhalten müssen. Wir können ja Gott mit reden wie mit unserem Vater, wie mit unserem Freund seit Jesus. Wir können ihm ja das hinlegen und sagen, Herr, ich wünsche mir das, ich hätte das so gerne. Ja. Und dann wird er es uns schon zeigen. Ja. Er gibt uns ja auch Dinge, einfach weil es ihm Freude macht, uns Freude zu machen. So ist es ja nicht. Aber wenn wir um Dinge bitten und so, ist es schon gut, wenn wir uns auch da selber ein bisschen hinterfragen und schauen, okay, warum will ich das wirklich? Einfach nur so als Hilfestellung, ja? Ich möchte das jetzt zusammenfassen. Wenn wir, wie der Weg aussieht, damit wir wirklich dorthin kommen, dass Gottes kraftvolle Gegenwart ein ganz normaler Teil unseres Alltags wird, und zwar nicht so sehr unseres Alltages hier im Gottesdienst, sondern unseres Alltages im ganz normalen Leben, in der Arbeit, in der Familie, mit den Nachbarn, mit Freunden. Und ich habe da ein paar Dinge aufgeschrieben. Das erste ist ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Da komme ich wieder zurück zu dem, du bist das Licht, das die Welt erhellt. Wir brauchen uns nicht verstecken, wir brauchen uns nicht klein, schwach, bedürftig und ungenügend und sündig und schlecht fühlen. Du bist das Licht der Welt, Punkt. Also dürfen wir auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben, indem wir darauf vertrauen, ja, Jesus hat mir was gegeben, ich habe was, da ist etwas in mir, ich habe was zu geben. Ich bin nicht ein Niemand. Ich bin jemand, weil Jesus das sagt, weil Jesus mir das zugesprochen hat. Und dass wir uns bitte nicht mehr von den Lügen des Feindes so nieder und klein machen lassen. Weil wir haben einen Feind und der will uns natürlich schauen, dass er uns niedertögelt und niedermacht und uns so unwirksam wie möglich macht und uns wenn er uns erfolgreich einreden kann, dass wir schwach und Ding und so sind, dann hat er es geschafft. Wir gehen in die Ewigkeit, aber die ganzen Menschen um uns herum nicht, weil wir sie nicht mehr erreichen. Ein zweiter Schritt ist so, ich nenne das raus aus der Opferrolle. Was meine ich mit Opferrolle? Ein klassischer Satz ist, weil du A gemacht hast, mache ich B. Das heißt, wenn ich B mache, und das ist etwas, was nicht so toll ist, dann bin nicht ich schuld, sondern der andere, weil der hat ja A gemacht. Und wenn der nicht A gemacht hätte, dann würde ich ja nicht B machen. Also ich bin gar nicht schuld, eigentlich. Versteht ihr, was ich meine? Schauen wir uns den Sündenfall an. Das oder das, was halt unter Christen und als Sündenfall genannt wird. Wie reagiert Adam, als Gott ihn fragt, wo bist du und was hast du gemacht? Er hat nicht gesagt, er hätte die Möglichkeit gehabt, zu Gott zu sagen, Gott, es tut mir leid. Ich habe von dem Baum, von der Frucht gegessen, die du uns verboten hast und jetzt ist alles zerbrochen und kaputt. Gott, es tut mir so leid. Bitte kann man das nicht wieder irgendwie in Ordnung bringen. Das wäre die Möglichkeit hätte er gehabt. Aber die hat er nicht genutzt, sondern er hat gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die sind schuld. Sprich, nicht nur die Frau, sondern eigentlich ist Gott schuld, weil ihm eine schlechte Frau gegeben hat. Kennt ihr das? Da geht es um Verantwortung übernehmen. Oder anderes, ich meine, provokantes Beispiel, wenn ich nicht in den Gottesdienst gehe, weil mir der Lobpreis nicht gefällt, dann ist nicht der Lobpreis dran schuld, dass ich nicht hingehe oder wegbleibe. Sondern dann mache ich das, weil ich mich dazu entschieden habe, dass mir der Musik, dass ich meinen Gottesdienstbesuch davon abhängig mache, dass die Lobpreismusik meinen persönlichen Wünschen entspricht. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, es wird immer irgendwer, wird es immer zu laut, zu leise, den hört man nicht, der ist, wird es immer was geben, ja? Perfektion werden wir nicht haben. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Bete ich Gott an? Oder bin ich sauer, weil das nicht so ist, wie ich es mir wünschen würde oder wie ich es mir vorstelle? Und wisst ihr genau das? Das Problem ist, genau diese Haltung ist, von dieser Haltung ist unsere Gesellschaft zutiefst durchdrungen. Das ist diese Konsumhaltung. Alles muss meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen entsprechen, sonst will ich es nicht, sonst interessiert mich nicht. Aber so geht's halt nicht. Nein. Und so kommen wir nicht weiter. Der nächste Punkt ist Verantwortung übernehmen, dass ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, nicht für meine, ich bin für meine persönliche Nachfolge zuständig. Ja, wir brauchen die Gemeinschaft. Ja, wir brauchen den Gottesdienst. Wir brauchen einander, weil alleine funktioniert's nicht. Ja, weil wir können uns nur, ich kann mich nur in einem Gegenüber sehen, erkennen, begreifen, wer ich bin, wo ich stehe, wo ich nicht stehe. Dazu brauche ich andere Menschen. Ja, aber leben muss ich's dann selber. Wir brauchen den Gottesdienst und wir brauchen die Predigten, um aus der Bibel was zu lernen, ja. Aber ich anwenden muss ich's dann. Das kann keiner für mich tun. Das ist auch so ein Punkt, ne, dass ich einfach tun die Dinge, umsetzen und mich bemühen. Und es geht nicht um Perfektion. Ich weiß nicht, wer hat mir das gesagt? Du hast das gesagt mit den Berlin Grapes, die gesagt haben, ihnen geht's in ihrer Musik nicht um Perfektion, ihnen geht's um Exzellenz. Und das ist so, danke, Froni, dass du mir das so gesagt hast. Das ist ein super Vergleich, ne? Denen geht's nicht um die 100%, aber sie bemühen sich darum, ihr Bestes zu geben. Und das finde ich toll. Das ist ein super schönes Bild dafür, wie gesunde Nachfolge ausschaut. Und schließlich dann, dass wir auch hinausgehen, dass wir aktiv werden, dass wir den Menschen erzählen von Jesus, dass wir ihnen erzählen, dass es eine bessere Möglichkeit gibt, dass ein anderes Leben möglich ist, dass wir für sie beten, dass wir die Möglichkeiten nützen und ergreifen, wo andere Menschen durch uns Gott erleben können. Und deswegen ist mir auch oder uns eigentlich vom ganzen Leitungsteam her diese Konferenz so ein riesengroßes Anliegen, die am 15. Juni ist, weil diese Konferenz ist nämlich komplett anders als Konferenzen im christlichen Bereich normalerweise sind. Eine normale christliche Konferenz schaut so aus, da kommt ein Redner, der erzählt was, Gottes Kraft kommt hoffentlich und das macht was mit uns und da und so, ja. Und das ist jetzt nicht schlecht. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Und die finde ich für uns, und deswegen bin ich so dankbar, dass Gott das so geführt hat, und das war wirklich Gottes Führung, dass genau das zu genau dem Zeitpunkt kommt, ist, da haben wir die Möglichkeit, uns zu treffen und gemeinsam selber aktiv zu werden. Und nicht von anderen zu hören, wie Gott sie verwendet, sondern selber zu erleben, wie Gott uns verwendet. Versteht ihr den Unterschied? Wir haben da wirklich die Möglichkeit und eine tolle Chance, eben rauszukommen, immer nur zu hören und zu schauen, boah, bei denen ist das so super und so toll. Die nicht umsonst heißt diese Konferenz, Jesus in dir will hinaus zu den Menschen. Du bist das Licht der Welt. Und diese Konferenz ist so eine tolle Möglichkeit, dass wir lernen, das praktisch zu leben. Das ist auch der Grund, warum wir an dem Samstag keinen Gottesdienst haben werden, weil wir gesagt haben, uns ist das so wichtig, dass wir da reinwachsen und das lernen, dass wir wirklich als Gemeinde an diesem Samstag dorthin fahren wollen und keinen Gottesdienst haben werden. Und auf das freue ich mich schon sehr. Ich komme zum Abschluss. Ich weiß, die Dinge, die ich gesagt habe, sind auch für mich nicht bequem. Aber ich möchte euch bitten, das einfach als Anregung und als Anstoß zu sehen, im positiven Sinne. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn mir geht so, wenn ich merke, puh, da ist ein Problem, da gibt es einen Fehler, dann bin ich nicht der Mensch, der von sowas deprimiert wird. Oder sie denkt, boah, na geh. Sondern ich bin eher der Mensch, der sich denkt, okay, da habe ich eine Chance, da ist eine Möglichkeit zu wachsen. Wenn Gott mir ein Problem zeigt, dass ich mir dann denke, ah, endlich weiß ich das, endlich kann ich das sehen, endlich kann ich was tun damit. Und ich wünsche mir, dass das, was für euch jetzt vielleicht herausfordernd ist, dass das so etwas bewirkt bei euch, nicht eine Entmutigung, nicht so ein, sondern okay, aha, da kann ich ansetzen, das kann ich tun. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir wirklich auch jetzt in den Wochen, es geht ja auch, ich möchte das eine noch bringen, wir sind ja noch in dieser Ruhezeit, in diesem Sabbatical als Gemeinde und wir haben von Anfang an schon den Eindruck gehabt, wir machen die so lang bis zum Eröffnungsfest, bis wir diese drei Gemeinden da herinnen das Fest machen. Und wie gesagt, ich habe leider von der Evangeliumsgemeinde noch nicht die Zusage, dass sie jetzt da wirklich dabei sind. Aber selbst wenn sie nicht dabei sind, haben wir jetzt uns entschieden, nur sagen, okay, bis dahin und dann gehen wir raus oder fangen wir an rauszugehen und fangen wir an und üben wir uns da ein und beginnen wir wirklich Jesus in uns und das Licht in uns rauszulassen zu den Menschen, damit wir das leben können, was nicht nur, eigentlich war es ja Gottes Traum, dieses Bild von Gemeinde, das der John Wimber gehabt hat, dass wir rausgehen, für Menschen beten und, damit das wirklich Wirklichkeit ist, weil das ist letztlich, wie Gott sich Gemeinde wünscht. Als diese hell erleuchtete Stadt am Berg, von der Jesus im Matthäus-Evangelium spricht, ne? Da sieht man von Weitem, boah, da gibt's Hoffnung, da gibt's Leben, da können wir hingehen, wenn wir nicht weiter wissen und so. Und dass wir wirklich als Gemeinde so ein Ort werden. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott das kann und will mit uns. Und dass er sich sehnt danach, dass wir wirklich diesen Weg gehen, weil ich glaube wirklich, dass Gott, ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es gern immer wieder, Gott will, dass es eine gesunde und starke Vineyard gibt, weil in Wien Menschen sind, die er durch uns abholen möchte und die er durch uns zu sich nach Hause holen möchte. Und deswegen glaube ich dran, dass wir auf diesen Weg gut schaffen werden und dass das auch gut werden wird. Auch wenn es vielleicht dauert, auch wenn es nicht gleich sichtbar ist, das macht nichts. Das ist nicht so schlimm. Wenn Gott sagt, dann hat er gesagt und dann brauchen wir uns um die Umstände gar nicht mehr so viel kümmern. Dann können wir wirklich uns herstellen und sagen, Gott hat gesagt, du bist das Licht der Welt. Amen.